Wo warst du am 13. Juli 2014?
Am 13. Juli 2014? Keine Ahnung.
In der Schule, glaube ich sogar.
Da habe ich Mario Götze zugeschaut, als er in der 113. Minute das 1-0 auf Flanke von Schürrle geschossen hat, zu Hause in Wolgastorf.
Was verbindest du mit dem WM-Finale?
Sensationell, mega geil, abfeiern bis zum Gehnimmer.
Emotionaler geht es fast gar nicht, fast gleichzusetzen mit dem Pokalsieg vom 1. FC Nürnberg. Der war emotionaler. Ich habe es im Bierzelt angeschaut, aber bei uns im Dorf Kirchweih. Absolutes Wahnsinnsgefühl.
Riesenemotionen. Bester Jahrgang ever, auch meines Erachtens besser als die vorherigen Weltmeisterschaft-Teams aus Deutschland mit echten Charakteren. Schweinsteiger, Lahm, Mertesacker, Klose, kann sich gar nicht alles aufzählen. Müller natürlich, sensationell. Kommt wahrscheinlich die nächsten 40 Jahre in dieser Zusammensetzung nicht wieder.
Pure Emotionen, Gänsehaut. Mario Götze und der Kommentator.
Mach ihn, er macht ihn.
Das ist Der vierte Stern. Ich bin Isabella Fischer und arbeite als Audioredakteurin beim Kicker. Für mich war die Weltmeisterschaft 2014 ein unvergesslicher Partysommer mit einer Euphorie, die ich danach so nicht mehr erlebt habe.
Ich bin Matthias Dersch und anders als Isa habe ich im Sommer 2014 gearbeitet. Als Reporter in Brasilien bei meiner ersten Weltmeisterschaft.
In diesem Podcast reisen wir zurück in den brasilianischen Sommer 2014. Wie war das damals im Mannschaftsquartier Campo Bahia, im Stadion auf den Rängen oder auf der Bank? Matthias und ich haben uns durch das Kicker-Archiv gegraben und mit Spielern, Reportern und Menschen gesprochen, die damals ganz nah dran waren.
Wir bekommen Einblicke in die Abläufe der deutschen Nationalmannschaft, in die Seele des brasilianischen Fußballs und in die Arbeitsweise von Sportjournalisten während einer WM.
Das ist Der vierte Stern, Folge 5. Er macht ihn. Es ist der 13. Juli 2014. Es ist das WM-Finale. Deutschland gegen Argentinien. Die goldene Generation steht vor ihrer vermeintlich letzten Chance auf den größten Titel im Fußball. Es geht gegen den traditionellen Rivalen, Argentinien, angeführt von Lionel Messi auf der Höhe seines Könnens. Und Sami Khedira? Der kann ausgerechnet heute nicht dabei sein. In den vergangenen Folgen haben wir Khedira seit seinem Kreuzbandriss 7 Monate vor dem Turnier begleitet. Wir sind mit ihm durch die Reha gegangen, wie er sich zurückgekämpft hat, sogar im Champions-League-Finale stand und rechtzeitig zur WM wieder fit wurde. Und dann kann er im Finale nicht spielen. Die Wade hat sich gemeldet. Für ihn bricht eine Welt zusammen. Das sollte doch jetzt echt sein persönlicher Höhepunkt werden.
Es ist ein Jammer, aber es geht nicht. Khedira kann nicht spielen. Er ist geschockt, traurig und erst einmal ziemlich teilnahmslos, wie er da so sitzt, auf der deutschen Ersatzbank. Doch je länger das Finale läuft, je klarer es wird, dass dieses Spiel auf Messerschneide steht, desto mehr realisiert Khedira, Wade hin oder her, er muss etwas tun.
Dann war irgendwann auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich die ganze Energie, ob die Jungs sich fühlen oder nicht, keine Ahnung, aber versuchen, die ganze Energie aufs Spiel zu bekommen. Reinschreien, motivieren, die Bank beleben. Poldi saß da nicht mal weg, per Mertesacker, der da eine Energie reingebracht hat. So, also ich muss das Gleiche tun.
Für Sami Khedira spielt im Finale Christoph Kramer. Der muss schon in der ersten Halbzeit nach einem Schultercheck ausgewechselt und behandelt werden.
Ich hatte einen kompletten Filmriss, also die Viertelstunde ist komplett gelöscht und da habe ich auch kein Bild mehr von und ich weiß auch nicht, was ich alles gesagt habe, aber ich habe es auch schon aus mehreren Quellen gehört, dass ich auch Thomas Müller wohl gefragt habe, wo ich gerade bin und von daher, ich hatte einen Blackout.
Die deutsche Mannschaft hat Probleme mit der körperbetonten Spielweise der Argentinier. Auch wenn kurz vor der Pause Benedikt Höwedes den Pfosten trifft, die deutsche Mannschaft tut sich schwer im ersten Durchgang. Doch noch steht es 0-0.
Nach der Pause geht es erstmal so weiter. Die Argentinier sind das gefährlichere Team. Bei einem Angriff der Südamerikaner räumt Manuel Neuer weit vor seinem Tor Gonzalo Higuain ab, während er den Ball aus dem Strafraum faustet.
Ich halte auf der Tribüne die Luft an. Die Szene sieht übel aus, ziemlich schmerzhaft auch. Schiedsrichter Rizzoli pfeift. Gibt es jetzt Elfmeter für Argentinien? Doch der Italiener an der Pfeife entscheidet auf Freistoß für das deutsche Team. Stürmerfoul. Für die Kicker-Reporter Oliver Hartmann und Carlo Wild ist das okay. Die beiden bewerten Rizzolis Pfiff gegen den Argentinier als eine, Zitat, vertretbare Entscheidung. Einen VAR, der anderer Meinung sein könnte, den gibt es 2014 noch nicht.
Immer näher rückt der Abpfiff, ohne dass sich eins der Teams wirklich Vorteile verschaffen kann. Beide lauern auf den Lucky Punch, wollen aber auch nicht so viel riskieren. Zumal die Abwehrreihen sehr gut stehen. Jerome Boateng und Mats Hummels auf der deutschen Seite, Martin De Michelis und Ezequiel Garay auf der argentinischen. Sie halten ihren Laden dicht. Am Ende der regulären Spielzeit steht es immer noch 0:0.
Das WM-Finale 2014 geht also in die Verlängerung. Crunch-Time. Jetzt wird jeder Fehler bestraft und ist danach nur noch schwer zu korrigieren. Es ist die Zeit der schweren Beine, der wachsenden Nervosität, der schmerzhaften Krämpfe und der Spezialkräfte.
In diesem Podcast haben wir ja viel darüber geredet, wie aus dieser Gruppe von Alpha-Tieren eine Mannschaft wurde. Aber was war das damals eigentlich für ein Kader 2014? Ja, so ein Turnierkader für eine Weltmeisterschaft kann man ja auf ganz unterschiedliche Weise zusammenstellen. Gibt es eine feste erste Elf oder ist das Rennen völlig offen? Sollen die Reservisten Druck machen und den Konkurrenzkampf anfachen? Oder sind sie eher Sparringspartner für die Stammspieler, die im Training den Gegner spiegeln und ansonsten einfach gute Laune verbreiten sollen?
Löw entscheidet sich 2014 in Brasilien für ein Mittelding. Die Startelf steht weitgehend. Es gibt da unantastbare Schlüsselspieler wie Manuel Neuer, Jerome Boateng, Toni Kroos oder auch Mesut Özil. Neben dieser festen Achse setzt Löw auf Rollenspieler. Er selbst hat diese Spieler in Brasilien Spezialkräfte getauft. Das klingt jetzt nach Sondereinsatzkommando, ist aber nicht ganz so martialisch gemeint. Was Löw darunter eigentlich versteht, sind Spieler, die in besonderen Spielsituationen helfen können. Wie die Routiniers Lukas Podolski, Miroslav Klose und Per Mertesacker mit ihrer Erfahrung. Oder wie Superjoker André Schürrle, der gegen Algerien und Brasilien getroffen hat. Oder wie Mario Götze.
Doch es gibt im deutschen Team auch Spieler, die gar nicht spielen. Gleich 5 Profis haben bis zum Finale in Rio de Janeiro noch keine Minute auf dem Platz gestanden. Darunter Roman Weidenfeller und Kevin Großkreuz. Trotzdem übernehmen aber auch sie Verantwortung bei diesem Turnier. Gerade im Finale. Jeder gewonnene Ball wird in Rio von der Deutschen Bank bejubelt. Nach jedem Ballverlust gibt's aufmunternden Applaus und motivierende Worte. 11 Freunde müsst ihr sein? Nee, eher 23.
Ich war dann von außen dran und sehe mich trotzdem 100% als Weltmeister. Und weil wir um 23 Weltmeister sind und wir reden hier nicht von einem Tennis-Weltmeister, sondern von einer Fußball-Weltmeisterschaft. Da hast du halt mehr Freunde und Mitspieler.
Also genauso wie die 90er WM, es war einfach ein tolles Team. Es war geprägt von wirklich gegenseitigem Respekt, geprägt von Freundschaft, geprägt von sich gegenseitig zu unterstützen, ob auf dem Platz oder neben dem Platz. Genau diese Stimmung war 90 und diese Stimmung war auch 2014.
In den ersten Minuten der Verlängerung wirkt Deutschland wacher, fitter, besser. Argentinien hatte im Vorfeld auch einen Tag weniger zur Regeneration gehabt. Im Halbfinale gegen die Niederlande ist es über 120 Minuten gegangen und das macht sich jetzt in der Verlängerung dieses Finales immer mehr bemerkbar.
Als sich die Teams auf die letzten Minuten einschwören, schnappt sich Löw Mario Götze und legt den Arm um seine Schulter. Es ist bislang nicht das Turnier des deutschen Top-Talents, damals 22 Jahre alt. Eigentlich sollte er in Brasilien seinen großen Durchbruch feiern, aber in der entscheidenden Phase des Turniers ist Götze nur Einwechselspieler. Beim 7:1 gegen Brasilien kommt er sogar überhaupt nicht zum Einsatz. Auch im Finale wird er erst in der 88. Minute eingewechselt.
Doch in diesem Moment spielt das alles keine Rolle mehr. Als Löw und Götze da jetzt zusammenstehen, hört der Bundestrainer auf sein Bauchgefühl und sagt einen entscheidenden Satz. Zeige der ganzen Welt, dass du besser bist als Messi. Götze wird's zeigen. Und wie? Denn dann kommt sie, die 113. Spielminute. André Schürrle setzt sich auf links gegen 2 Gegenspieler durch, flankt den Ball nach innen und findet Mario Götze.
Manchmal, wenn mir jetzt jemand sagt, weißt du noch, wie das war, als du da kommentiert hast, dann sage ich, ehrlicherweise überrascht mich, dass ich da saß. Ich kann das gar nicht mehr, ich kann den Tag da so ein bisschen nachfühlen, aber dass ich das jetzt war, der das WM-Finale kommentiert hat, das scheint mir manchmal surreal. Hier hätte ich genauso gut irgendwo als Fan sitzen können, irgendwo auf einer spanischen Insel mit einem Wasser oder Bier in der Hand und das verfolgen können.
Aber Tom Bartels sitzt nicht auf einer spanischen Insel mit einem Bier in der Hand. Er sitzt im Maracanã in Rio de Janeiro und kommentiert das WM-Finale für die ARD.
Wenn ich dann Zimmermann mir vor Augen rufe, den Radiokommentator damals 54 aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen und Tor, dann ist es halt gut, dass das auch Rahn war. Und nicht Schäfer zum Beispiel. Und der Albtraum wäre, du hast nicht den richtigen Spieler in der entscheidenden Situation. Das kann ja immer mal passieren, aber bitte nicht im WM-Finale. Und natürlich versuchst du in der Vorbereitung alles, um das auszuschließen und wirklich jede Kleinigkeit sofort zu sehen. Ich bin im Nachhinein total dankbar, wie es gelaufen ist, aber dafür gibt es natürlich keine Garantien und die Nervosität ist vorher schon enorm.
Bartels erkennt sofort, wer da das Tor schießt. Seine Worte gehen in die Fußballgeschichte ein.
Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn!
Ja, so oder so ähnlich ist das im Original. Wenn ich an diese Szene denke, habe ich bis heute wirklich Gänsehaut. Es steht 1:0 für Deutschland, 7 Minuten vor dem Ende im Finale der Weltmeisterschaft. Meine Freunde und ich springen daheim vom Sofa auf, Getränke werden umgeschüttet, wir fallen uns in die Arme. Es ist ein reines Durcheinander, wir schreien rum und können es echt nicht fassen.
In dem Moment, in dem Schürrle den Ball in die Mitte gibt, stehe ich instinktiv auf von meinem Reporterstuhl. Meine Kollegen um mich herum übrigens auch. Das ist bei uns irgendwie so drin. Damit uns auch bloß niemand die Sicht verstellt. In diesem einen, vielleicht entscheidenden Moment. Als der Ball im Netz zappelt, gibt es für mich und meinen Text nur noch eine Option. Deutschland wird Weltmeister. Die Absätze über die erste Hälfte lösche ich sofort. Die will ja eh keiner mehr lesen. Ich brauche Platz für die Emotionen beim Torjubel. Ich möchte schildern, wie sich die Mannschaft auf Götze stürzt. Wie Löw kaum jubelt. Wie Kanzlerin Angela Merkel auf der Tribüne freudig klatscht. Das sehen wir auf den kleinen Monitoren vor uns mit dem TV-Bild. Auf das Spielfeld schaue ich jetzt kaum noch, keine Zeit. Nur wenn der Lautstärkepegel im Stadion ansteigt, blicke ich kurz auf. Es ist die Phase der höchsten Anspannung bei uns Reportern. Jetzt müssen wir liefern. Und auch für TV-Kommentator Tom Bartels ist die Zeit des Zurücklehnens noch nicht gekommen.
2 Minuten vorher, vor Spielende, ist für mich im Prinzip wie zweite Spielminute. Und erst wenn das dann komplett zu Ende ist, kann man vielleicht mal kurz loslassen, muss aber dann auch schon wieder eigentlich da sein und schauen, was passiert jetzt. Vielleicht geraten noch irgendwelche Leute aneinander oder es gibt irgendwas Besonderes bei der Siegerehrung oder jemand zeigt nach oben, weil er deinem Vater irgendwie eine Geste schicken will, der verstorben ist, sonst wann. Das ist ja alles, passiert ja alles und du darfst es als Reporter, du hast immer das Gefühl, verpass es nicht. Guck einfach hin, ja. Lies nicht irgendwelche Statistiken oder Geschichten ab, sondern guck dahin, was passiert. Und erst wenn du nicht mehr auf dem Sender bist, dann kannst du dich eigentlich komplett entspannen.
Es entwickelt sich eine dramatische Schlussphase. Und wie es sich für ein anständiges Endspiel gehört, gibt es auch hier Helden.
Natürlich Mario Götze, den Torschützen. André Schürrle, den Vorlagengeber. Und Bastian Schweinsteiger, der in diesem Spiel so oft gefoult wird wie kein zweiter und doch immer wieder aufsteht. Ich möchte jetzt Götzes Tor gar nicht schmälern, aber für mich ist Schweinsteiger der fast noch größere Spieler an diesem Tag. Vor seiner Willensleistung kann ich nur den Fischerhut ziehen, den ich mir tags zuvor an der Copacabana gekauft habe.
Selbst als Schweinsteiger nach einem Ellbogenschlag von Kun Agüero mit einem blutenden Cut auf dem Feld liegt, ist sein Wille noch nicht gebrochen. Er muss behandelt werden und es sieht echt nicht gut aus. Kevin Großkreuz steht schon zur Einwechslung bereit. Doch Schweinsteiger, der gibt nicht auf. Der will das hier durchziehen.
Nach 3-minütiger Behandlungspause macht Schweinsteiger weiter und wird wieder hart gefoult und noch einmal niedergestreckt. Ein letztes Mal in diesem Finale. Denn dann pfeift Schiedsrichter Rizzoli ab. Deutschland ist Weltmeister.
Jahre und 5 Tage hat eine ganze Fußballnation auf genau diesen einen Moment gewartet. Seit dem letzten WM-Triumph in Rom von 1990. Am 13. Juli 2014 um 23.35 Uhr deutscher Zeit kennt der Jubel im Maracanã und in Deutschland keine Grenzen mehr. Deutschland hat den 4. Stern. Deutschland ist Weltmeister. Die Spieler sacken zu Boden. Ein Haufen Glück. Weinende Spieler, weinende Fans. Kapitän Philipp Lahm reißt schließlich den WM-Pokal in die goldene Nacht von Rio.
Mir klopft ein Kollege auf die Schulter. Ja, wir sind Weltmeister, ruft er und umarmt mich. Doch ich muss gestehen, als Weltmeister fühle ich mich gerade nicht. Erstens, weil ich ja nicht selbst gekickt habe und zweitens ist mein Stresslevel gerade auch viel zu hoch. Denn während die Spieler und die Fans jubeln, ist für uns Reporter noch lange nicht Schluss. Ich versuche mitzubekommen, was auf dem Rasen passiert, muss aber auch meinen Text finalisieren. Die Uhr sitzt mir und meinen Kollegen im Nacken.
Dieses Finale war für mich eigentlich eher ein Nervenstress ohne Ende, nicht wegen des Spiels, sondern in Brasilien hat eigentlich das Internet immer perfekt funktioniert. Da gab es vorher ja auch Befürchtungen, klappt das alles.
Der Kicker hat 10 verschiedene Druckorte. Nur so können die Hefte rechtzeitig bundesweit im Laden liegen. Weil die Spiele in Brasilien so spät beginnen, müssen die Texte also kurz nach Spielschluss schon fertig sein. Auch Kicker-Reporter Carlo muss sich ordentlich ranhalten.
Die Siegesversion war ja easy. Da hat man das gesamte Bild, was seit, kann man sagen, 2006, 2008 begann, abrunden können und konnte eigentlich in die Zukunft noch schauen, einfach diese goldene Generation, die sie ja war, würdigen können. Aber Niederlage, da muss man aktuell. Also ich hatte immer 2 Versionen auf dem Schirm und Niederlage 0:0 nach 90, Minuten und dann Verlängerung. Also wusstest ja nicht, was passiert. Und immer das wackelige Internet. Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Für mich war einfach an dem Tag das Spiel eigentlich fast, ohne dass ich jetzt übertreibe, sekundär. Für mich war entscheidend, das musste alles nach Deutschland kommen und dann an den Leser oder an den Konsumenten.
Erinnert ihr euch noch an das Kicker-Sonderheft, über das wir in der allerersten Folge von Der vierte Stern geredet haben? Diese Sonderhefte vor der WM kennt ja jeder Fußballfan. Klar. Für den Fall, dass Deutschland in Brasilien Weltmeister wird, wird auch während der WM ein weiteres Sonderheft produziert. Wir sind Weltmeister, soll es heißen, und logisch auch nur dann erscheinen, wenn es klappt mit diesem WM-Sieg. 4 Wochen lang produzieren Kicker-Reporter Texte, ohne zu wissen, ob sich die Arbeit am Ende lohnt.
Bis zum Halbfinale ist ehrlicherweise noch nicht viel Text da. Irgendwie glauben die Kollegen nicht richtig an den WM-Sieg und ihr kennt das ja sicher. Wenn man nicht weiß, ob sich etwas wirklich lohnt, dann wartet man lieber noch ein bisschen. Und wartet. Und wartet. Reporter sind da nicht anders als andere Menschen. Aber dann kommt das 7:1 gegen Brasilien. Und jetzt geht auch beim Kicker die Post ab. Plötzlich klingt das alles ganz realistisch.
Und nach dem Abpfiff in Rio ist klar, wir sind tatsächlich Weltmeister. Das gleichnamige Sonderheft wird also erscheinen.
Und bis Sonntagnacht muss das Heft fertig sein. Um 2 Uhr nachts ist Redaktionsschluss. Da muss das Ding gedruckt werden.
Um 1.50 Uhr fehlen den Kollegen in der Nürnberger Kicker-Redaktion noch 11 Seiten.
Erst um 1.59 Uhr, und das ist kein Scherz, sind die letzten Seiten voll. Das Heft geht in den Druck.
Unser Kollege Bernd Salamon, der im Kicker für die Sonderhefte zuständig ist, erzählt noch heute von dieser Nacht. In den 23 Jahren, die er schon bei uns im Haus arbeitet, hat er noch nie so eine krasse Nacht erlebt, sagt er.
Als die Mannschaft zurück in Deutschland ist, wird das Heft schon am Brandenburger Tor auf der Fanmeile verkauft. Es wird ein Mega-Erfolg. Knapp 250.000 Exemplare gehen über die Theke. Während daheim in den Redaktionen an Spezialausgaben, Extrablättern und Sonderheften gewerkelt wird, strömen wir Reporter im Stadion zu Dutzenden runter in die Mixzone. Das ist der Ort, wo sich Spieler und Journalisten nach den Spielen treffen. Hier ist es immer laut und hektisch. Es wird schlimmer gedrängelt als früher beim Sommerschlussverkauf. Immer wieder kommen deutsche Spieler singend durch die sorgfältig abgesperrten Gänge. Nicht alle geben Interviews. Unvergessen aber ist, wie Thomas Müller im tiefsten Bayerisch auf die Frage einer kolumbianischen Reporterin antwortet, ob er denn traurig sei, am goldenen Schuh für den besten Torschützen ganz knapp vorbeigeschrammt zu sein.
Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Weltmeister sind wir, den Pott haben wir. Den scheiß goldenen Schuh kannst du hinter den Ohren schmieren.
Die deutschen Spieler haben 120 Minuten in den Beinen, doch von Müdigkeit keine Spur. Für sie beginnt die Nacht erst jetzt. Da unterscheidet sich eine Weltmeistermannschaft gar nicht so sehr von einer Kreisliga-Truppe auf Saisonabschlussfahrt.
Samba-Einlagen, laute Gesänge, die deutsche Nationalmannschaft macht die Nacht zum Tag. Das Mannschaftshotel am Strand von Ipanema wird nach dem WM-Triumph zum Tollhaus. Gefeiert wird im Saal Copacabana. Die 120 kraftraubenden, mitreißenden und dramatischen Minuten vom Spiel sind hier vergessen. Der Sieg ist das Größte, der Gipfel, das Höchste der Gefühle. Dementsprechend heftig lassen es die Helden vom Maracanã in dieser Nacht krachen. Zumindest einige von ihnen.
Ich weiß, dass sich Mats Hummels relativ schnell verabschiedet hat und sagt, ich bin platt, ich kann nicht mehr. Die Party war schon ganz toll, super Musik. Und man hat einfach die Erleichterung gespürt, die Erleichterung der letzten Jahre. Mein Papa habe ich nie tanzen sehen. Auf einmal war der mitten auf der Tanzfläche, wo ich sagte, okay, es ist ein besonderer Tag. Was ist mit dir los? Alles klar, hab deinen Spaß.
Sami Khedira hält an diesem besonderen Abend lange durch. Trotz der Enttäuschung über das verpasste Finale will er sich das Feiern nicht nehmen lassen. In den frühen Morgenstunden steht er mit mehreren Personen auf der Terrasse des Hotels zusammen und unterhält sich auf Englisch.
Und ich habe diesen Typen rechts neben mir die ganze Zeit angeschaut und so nach einer Stunde, wir haben uns unterhalten und unterhalten und irgendwann gucke ich den an und sage, ich kenne den doch irgendwo her. So, mir ist aber nicht eingefallen, wer das war. Naja gut, ist einer meiner Lieblingsschauspieler gewesen, Gerard Butler, der sich da einfach völlig normal mit uns da unterhalten hat. Und das war echt dann schon ganz cool. Das war auch einer meiner Highlights. Und ich frage echt sehr wenig Persönlichkeiten, beziehungsweise fast niemanden nach einem Foto, weil es mich einfach relativ wenig interessiert. Aber Gerard Butler, das muss ich dann schon machen. Und als Weltmeister, glaube ich, hat er dann gesagt, aber ich will auch eins mit dir haben.
Das stelle ich mir schon ziemlich cool vor, wenn der Lieblingsschauspieler auf deiner Party auftaucht und ein Foto von dir möchte. Neben Gerard Butler ist auch Rihanna auf der Party und posiert mit den Spielern für Fotos.
Ich bin jetzt kein riesen Rihanna-Fan, also das ist kein Fanboy-Moment, aber wenn man sie dann sieht, dann merkt man schon, was sie eigentlich für eine Ausstrahlung und für eine Aura hat. Deswegen sage ich, du, wenn sie schon da ist, warum nicht? War dann trotzdem ganz nett. Ja, gut, sie ist ja ein cleverer Popstar und sie weiß natürlich, wo es Schlagzeilen gibt und wo sie sich auch dementsprechend platzieren und repräsentieren kann. Und bin mir relativ sicher, wenn Argentinien Weltmeister gewesen oder geworden wäre, dann wäre sie bei Messi gewesen. So war sie eben dann bei uns Deutschen. Ich war aber sehr dankbar.
Mit müden kleinen Augen und pochendem Schädel geht es für die Weltmeister nach der Party zurück nach Deutschland. Mit dabei in der Lufthansa-Maschine sind auch die Kicker-Reporter Carlo und Oliver.
Sie fliegen gemeinsam mit den frisch gebackenen Weltmeistern zurück in die Heimat. Das ist ein Sonderflug für den DFB. Der Flieger ist auch extra so dekoriert worden. Fan-Hansa prangt auf dem fast nagelneuen Flugzeug. Wer hier mitfliegen darf, das entscheidet der DFB. Neben Journalisten sind auch Sponsorenvertreter und Ehrengäste dabei. Ja, und weil Carlo und Oliver ihre Brasilienreise über das eigene DFB-Büro gebucht haben, sind sie dabei.
Wir werden die ganze Nacht natürlich durchgeschrieben, also kaum ein Auge zugemacht. Das war eben dann so organisiert, dass die Journalisten in diesem Siegerflieger mit nach Berlin fliegen können und mit der Mannschaft und mit dem ganzen Staff. Und natürlich, wie es sich gehört, waren die Helden in der ersten Klasse und wir in der Holzklasse. Das war ein Nachtflug, in der wir dann auch wirklich gut tief geschlafen haben. Und irgendwann am frühen Morgen oder mitten in der Nacht kam dann der Jens Grittner, der damalige Mediendirektor vom DFB, mit dem Pokal zu uns nach hinten, um ihn uns zu zeigen. Ja, und dann hatten Carlo und ich den auch dann mal in die Hände bekommen.
Da stehen die beiden Kicker-Reporter also im Gang des Lufthansa-Fliegers, umringt von anderen Journalisten, die auch so ein bisschen neidisch gucken. Ja, beide lächeln in die Kamera, man sieht ihnen aber auch ein bisschen an, dass sie überrascht sind, so plötzlich den WM-Pokal in den Händen zu halten.
Ich muss dazu sagen, ich habe den Champions-League-Pokal in der Hand gehabt in meinem Leben, damals 2001 bei den Bayern. Ich habe den UEFA-Pokal in der Hand gehabt bei Leverkusen damals, da war am Samstag Spiel der Bayern und da stand der rum, den habe ich dann auch mal gestreichelt. Ich habe die Schale in der Hand gehabt, nicht den DFB-Pokal. Also nicht, dass ich jetzt kindisch oder stolz drauf bin, aber irgendwann andere sammeln ja alles. Ich weiß nicht, wie viele Spiele ich gemacht habe oder was auch immer, habe ich nie gezählt. Aber diese Trophäen, die haben dann schon irgendwie so einen magischen Reiz für mich gehabt. Das war jetzt praktisch dann das Happy End oder der harmonische Schluss.
In Deutschland wird zwei Tage nach dem WM-Sieg immer noch gefeiert. Ich habe super wenig geschlafen, die Finalnacht war lang und am Tag danach ging die Party einfach weiter. Ich war ja 19, noch nicht am Studieren, ja, und hatte auch einfach nichts anderes zu tun. Die Weltmeister und die Kicker-Reporter fliegen erst über die Fanmeile am Brandenburger Tor und landen schließlich am Flughafen Berlin-Tegel. Doch das Turnier und das Finale haben Spuren hinterlassen. Es waren anstrengende Wochen und jetzt fällt so langsam der Druck von den Reportern ab.
Überall, wo ich hingeguckt war, überall schwarz-rot-goldene Gesichter und alle in den Fahnen. Das war ja für uns in Brasilien so komplett weit weg. Da musste man erstmal so richtig so für sich verarbeiten, was da jetzt eigentlich in Deutschland los war, in Berlin los war. Carlo und ich, wir sind dann nicht mehr zum Brandenburger Tor gegangen. Wir sind dann noch in unsere Redaktion gegangen, haben noch ein paar Dinge gearbeitet und dann ist er in Zug nach Nürnberg und ich in meine Wohnung. Und dann war es dann auch erstmal gut.
Auch Tom Bartels ist nach der WM erst einmal erledigt. Er fährt mit seiner Familie in den Urlaub.
Eigentlich ging es mir völlig normal und dann bin ich irgendwie in Norwegen, wir waren in Norwegen, bin ich im Prinzip an Tag 2 in mir zusammengefallen. Dann hat meine Familie mich wie eine Hülle durch Norwegen gefahren. Ja, ich habe jede Nacht 4 T-Shirts durchgeschwitzt und war aber im Prinzip nicht krank. Ich war nur erschöpft und leer und dann kam alles so, wahrscheinlich auch, was ich als Druck empfunden habe, körperlich, was ich alles so weggeschoben habe. Und danach konnte ich rekonstruieren, was ich offensichtlich für einen Druck oder für eine Spannung empfunden habe.
Mein Verlag hat für mich einen Rückflug für den Abend am Tag nach dem Finale gebucht. Während die deutsche Mannschaft schon Richtung Berlin fliegt und Carlo und Oliver den WM-Pokal in die Hand gedrückt bekommen, sitze ich ganz allein und gefühlt als letzter deutscher Reporter in Brasilien an der Copacabana. Ich bin K.O. und freue mich auf zu Hause. Aber bevor es auch für mich zum Flughafen geht, gönne ich mir noch eine letzte Kokosnuss am Strand. Ich bin happy und auch ein Stück weit überwältigt. Was waren das nur für 5 verrückte Wochen?
Mit einem offenen LKW fährt die DFB-Elf zum Empfang an die Fanmeile. Geschätzt 500.000 Menschen feiern dort die neuen Weltmeister. Einige Spieler tragen Sonnenbrille, sicherlich um die Spuren der Partynacht zu verdecken.
Sie tanzen auf der Bühne und heben den WM-Pokal unzählige Male in die Höhe. Ein Stargast ist auch da. Die deutsche Rihanna, die dort ihren Hit Atemlos durch die Nacht performt. Extra umgetextet, dem Anlass entsprechend. Das singe ich jetzt mal nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass ihr den Ohrwurm nämlich sowieso bekommt. Ja, hey! Atemlos durch die Nacht. Spüre, was Fußball mit uns macht. Atemlos.
Ich mag die Musik von Helene Fischer nicht besonders, aber immerhin, es passt hier an dieser Stelle deutlich besser als im Jahr zuvor. Da war Fischer bei der Champions League Party von Borussia Dortmund in London aufgetreten. Der BVB hatte gerade das Finale gegen den FC Bayern mit 1-2 verloren. Da schmetterte Fischer im Naturhistorischen Museum in London den Toten Hosen Song an Tagen wie diesen. Dann doch lieber Atemlos am Brandenburger Tor. Das bei dieser WM-Feier ohnehin eher an den Ballermann erinnert.
Wir haben uns alle schon 2006 hier gesehen, da war es auch schon super, aber jetzt, wir haben das scheiß Ding hier endlich und haben den vierten Stern. Danke Jungs, danke für die Unterstützung.
Deutschland hat seinen vierten Stern, weil die goldene Generation den Erwartungen standgehalten hat und in Brasilien über sich hinausgewachsen ist. Weil Bundestrainer Joachim Löw und Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff vor dem Turnier richtig liegen in ihren Entscheidungen, sei es beim Kader oder bei der Auswahl des Teamquartiers. Und ja, weil auch ein bisschen Glück dabei gewesen ist. Aber das gehört zum Leben wie zum Fußball doch irgendwie dazu.
Für mich persönlich war es jedenfalls großes, großes Glück. Besser hätte ich mir meinen Partysommer nach dem Abi nicht vorstellen können. Man sagt das ja so oft, dass man dies oder jenes niemals vergessen wird. Aber diesen Sommer, den werde ich tatsächlich nie vergessen. Jetzt habe ich auch endlich so ein Ereignis, von dem ich bestimmt noch meinen Enkeln erzählen werde. Die WM 2014 hat Spuren hinterlassen. Vor Ort in Brasilien und in Deutschland. Wir fragen uns jetzt 10 Jahre später, was ist von dieser Euphorie rund um den WM-Sieg geblieben?
Die goldene Generation hat sich wirklich verewigt und das ist ein Titel für die Ewigkeit, den uns niemand mehr wegnehmen kann. Das Schöne ist, dass ganz oft Menschen auf mich zukommen und auch die meisten Menschen sehr respektvoll sind und manchmal einfach auch nur Danke sagen. Und ich nur frage, danke für was? Ich habe nichts getan. Danke für den WM-Titel, danke für die schöne Zeit. Und dann sage ich, ja, das haben wir alles kreiert. Und das ist einfach eine wunderbare Sache, wo wir sehr weit weg waren. Aber das trotzdem dann durch diese ganze Distanz auch so rüberkam. Und das ist eigentlich das größte Geschenk, was man so bekommen kann.
Und was ist mit dem Ort passiert, der für die deutsche Mannschaft so wichtig war? Dem Campo Bahia? Wir haben in den letzten Folgen gehört, dass das Campo Bahia ein wesentlicher Bestandteil für den Erfolg der deutschen Mannschaft war. Das Zusammenleben in den Häusern, der Pool in der Mitte als Treffpunkt, einfach die ganze Atmosphäre dort.
Heute ist das Campo Bahia ein Luxushotel. Die Villen, in denen die deutschen Spieler 2014 gewohnt haben, kann man ganz normal über Buchungsportale mieten. Naja, okay, zugegeben. Die sind nicht ganz günstig. Aber dafür gibt es dort vielleicht noch etwas weltmeisterlichen Flair zur Traumaussicht auf den Strand on top.
Für Ueli Schweizer, der während der WM in seiner Ferienanlage Mata Encantada das ZDF zu Gast hatte, ist der Besuch der DFB-Elf in Santo André auch 10 Jahre später noch ein großer Gewinn.
Tatsache ist, es war für Santo André war es wirklich ein Gewinn, dass die Nationalmannschaft zu uns gekommen ist. Keine Frage. Und auch wenn man sich vielleicht erhofft hätte, dass ein bisschen mehr Nachhaltigkeit, dass es ein bisschen nachhaltiger Resultate gebracht hätte. Es liegt nicht an der Nationalmannschaft, sondern liegt halt auch ein bisschen daran, dass unsere Gemeinde es versäumt hat, etwas daraus zu machen. Die Stromversorgung wurde besser, die Straßen wurden beleuchtet und so weiter. Das ist enorm. Es gab sehr viele Veränderungen und gute Veränderungen. Also ich kann nicht sagen, wo wir stehen würden, wenn die Nationalmannschaft nicht bei uns gewesen wäre, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir heute weiter sind, als wir sonst wären, ja.
Auch die örtliche Schule mit Kinderbetreuung wurde mehrere Jahre finanziell vom DFB unterstützt.
Also zum Beispiel gab es in Santo André nach der WM einen Hund, der hieß Lukas Podolski. Und das ist kein Scherz. Also ich weiß nicht, ob er noch lebt, das ist jetzt doch 10 Jahre her, aber also die Leute, die haben das schon auch angenommen. Und natürlich gibt es immer noch die damals Kinder, die mit der deutschen Fußballnationalmannschaft Fußball spielen durften. Das war halt auch fantastisch für die.
So ganz ist das WM-Flair bis heute noch nicht verflogen.
Immer wieder empfängt Schweizer in seiner Ferienanlage Touristen, die nur wegen der deutschen Nationalmannschaft nach Saint-André kommen. Und einen Strommast, auf dem das Halbfinalergebnis 7:1 steht, den gibt es auch noch. Naldo hat in der letzten Folge ja schon erzählt, dass es vielen Brasilianern bis heute schwerfällt, über das Ergebnis zu reden. Aber trotzdem hat sich dieses Spiel in den Köpfen der Brasilianer eingenistet.
Dieses 7:1, das heißt ja auf Portugiesisch 7-1. Und das ist in den Sprachgebrauch eingegangen. Also wenn ein Tag völlig misslingt mit allem, was schiefgehen kann, dann sagt man abends, heute war es ein 7:1, heute war es ein 7:1. Wenn jemand fragt, wie es ihm geht.
Ich frage mich, sollten wir künftig an besonders schönen Tagen auch einfach sagen, hey, heute war so ein richtiges 1:0?
Für den deutschen Fußball soll der WM-Titel 2014 erst der Anfang einer Erfolgsstrecke sein. Die goldene Generation will mehr. Toni Kroos, Jérôme Boateng, Thomas Müller oder auch Mats Hummels stehen noch am Anfang ihrer Karriere. Sie wollen eine Ära prägen, wie es zwischen 2008 und 2012 den Spaniern mit 3 Titeln in Serie gelungen ist. Dominanter, ansehnlicher Fußball mit Titel um Titel. Doch wie wir heute wissen, es kommt anders. Bei der Euro 2016 spielt Deutschland teilweise überragend, auch in der ersten Hälfte des Halbfinales gegen Frankreich. Doch trotzdem scheidet das deutsche Team als Turnierfavorit in diesem Spiel aus.
Mehr und mehr Weltmeister beenden ihre Karriere in der Nationalelf. Miroslav Klose, Philipp Lahm und Per Mertesacker treten direkt nach der WM zurück. Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski, die einstigen Shootingstars aus dem Sommermärchen 2006, gehen in den Monaten nach der Euro 2016. Ein Umbruch muss her.
Die nächste Generation um Joshua Kimmich und Leon Goretzka steht schon in den Startlöchern. Beim Confed Cup 2017 zeigt sie, was in ihr steckt. Die stark verjüngte Mannschaft ohne viele Stammspieler gewinnt das Turnier. Der Umbruch scheint im vollen Gange. Doch Löw verpasst es, die übrig gebliebenen Weltmeister von 2014 mit den Confed Cup-Gewinnern zu einer funktionierenden Mannschaft zu formen. Bei der WM 2018 ist nach der Vorrunde Schluss. Bei der Euro 2020, die Corona-bedingt ein Jahr später stattfindet, ist im Achtelfinale gegen England Endstation. Weltmeistertrainer Jogi Löw muss gehen. Und auch unter seinem Nachfolger Hansi Flick wird es nicht besser. Bei der WM 2022 in Katar ist erneut nach der Gruppenphase Schluss.
9 Monate später zeigt eine TV-Dokumentation das Scheitern noch einmal ganz drastisch. Eine Mannschaft, die nur noch wie eine leere Hülle wirkt. Ein Bundestrainer Hansi Flick, der von Graugänsen erzählt, wenn er motivieren möchte. Wer die Doku noch nicht gesehen hat und sich mal gehörig fremdschämen möchte, go for it. Von meiner Fußball-Euphorie von 2014 ist jedenfalls wenig bis gar nichts mehr übrig. Dieses Gefühl von damals, dieser Spirit, der es vom Campo Bahia bis zu mir nach Nürnberg geschafft hat, der ist zu dieser Zeit erloschen.
Als die DFB-Elf im September 2023 ein Testspiel gegen Japan auf katastrophale Weise verliert, trennt sich der Verband von Flick. Es ist eine überfällige Entscheidung, nur 9 Monate vor der Heim-EM in Deutschland, die zu diesem Zeitpunkt zum Debakel zu werden droht.
Für Flick übernimmt zunächst interimsweise Rudi Völler. Und Tante Käthe, wie er von allen nur liebevoll genannt wird, haucht Fußball-Deutschland neues Leben ein. Erst durch den 2:1-Sieg gegen Frankreich, dann durch die Verpflichtung von Julian Nagelsmann als neuen Bundestrainer.
Mit Nagelsmann geht es nach anfänglichem Hin und Her ab dem März 2024 endlich wieder aufwärts. Die neue Truppe um Rückkehrer Toni Kroos und die vielen formstarken Spieler der Bundesliga-Überflieger Leverkusen und Stuttgart besiegt Frankreich und die Niederlande.
Da ist jetzt was entstanden im März. Das haben auch mehrere Spieler im Gespräch bestätigt, dass sie das selber auch das Gefühl haben, dass das so eine Initialzündung war. Und was man aber in all den tristen Auftritten davor auch immer wieder bei Heimspielen gemerkt hat, ist, dass es nur ein kleiner Funke braucht, bis der auf die Ränge überschwimmt. Gerade beim Turnier im eigenen Land kann man der Mannschaft alles zutrauen.
Da steht eine Einheit auf dem Platz, die hat Bock, für ihr Land zu kämpfen, alles dafür zu tun, um fußballerisch zu glänzen.
Bei der Europameisterschaft in Deutschland, die Mitte Juni startet, ist Tom Bartels wieder dabei. Der Mann, der uns alle durch das WM-Finale 2014 begleitet hat, ist auch schon wieder in den Vorbereitungen.
Ich habe auch relativ früh ein deutsches Spiel, das weiß ich, gegen Ungarn. Ansonsten haben wir ja nur die Vorrunde eingeteilt. Sehr gute Spiele, gute Mannschaften, freue mich drauf. Das sind natürlich kurze Wege. Ich werde viel auch zu Hause übernachten, nicht viel im Hotel sein. Das ist natürlich bei so einem Heimturnier toll. Ich erinnere mich auch noch an die WM 2006, wie da diese Stimmungslage, dieses Gefühl war und hoffe, dass das zumindest so ein bisschen da in die Nähe kommt.
Ich war lange skeptisch, ob das wirklich was werden kann mit diesem Geist vom Sommermärchen 2006. Aber inzwischen freue ich mich auf die EM vor der eigenen Haustür. Die deutsche Elf macht mir endlich wieder Spaß, weil sie neben den übrig gebliebenen Weltmeistern Manuel Neuer, Toni Kroos und Thomas Müller auch ganz, ganz viele frische Charaktere zu bieten hat. mit denen die Interviews alles andere als Routine sind. Und die noch dazu guten Fußball spielen. Und mal ganz ehrlich, nach den schweren letzten Jahren sehne ich mich auch ein wenig nach unbeschwerten Wochen mit schönem Wetter und schönen Spielen.
Für mich wird die Euro auch wirklich spannend. Auch, weil ich jetzt beim Kicker arbeite und das Turnier also nicht als Fan, sondern als Audioredakteurin begleiten werde und so das Turnier nochmal aus einer ganz neuen Perspektive erlebe. Das Kickerbüro ist ja in Nürnberg und Matthias wird gleich um die Ecke in Herzogenaurach stationiert sein, wo die Nationalmannschaft dieses Mal ihr deutsches Campo Bahia hat. Auch für meine Arbeit wünsche ich mir natürlich ganz eigensinnig, dass die EM so ein Stück weit an diese Euphorie von 2006 und 2014 rankommt. Aber das wissen wir alle, Phrasenschwein, der Fußball ist eine Überraschungskiste.
Ich habe ja schon gesagt, der Optimismus hat sich 2014 ausgezahlt. Es kann nur so enden, dass Deutschland Europameister wird. Und ich glaube das wirklich.
Ja, da weiß ich jetzt nicht so wirklich, ob ich Tom Bartels dazu stimme. Du, Matthias?
Ja, also hättest du mich Anfang März gefragt, dann hätte ich mit Sicherheit gesagt, nie im Leben werden die Europameister. Aber inzwischen, wer weiß, vielleicht sprechen wir uns ja in 10 Jahren wieder.
Ich glaube, so Sommermärchen zum Beispiel, dass sowas entsteht, sowas kann man nicht planen. Also wie Woodstock. Das kann man nicht wiederholen. Entweder es geschieht oder es geschieht nicht. Ich hatte das vor ein halbes Jahr das Gefühl, es geschieht gar nichts. Jetzt habe ich so ein bisschen besseres Gefühl, so fast sogar sowas wie Vorfreude, weil durch diesen radikalen Umbau der Mannschaft glaube ich, dass man da viele Menschen noch mitgenommen hat. Und das Turnier wird es dann zeigen.
Und deswegen bin ich Deutschland-Fan und hoffe, dass Julian, Sandro und alle Spieler, die jetzt auf dem Platz stehen, bis auf 24 so wieder auf dem Platz finden können und 2014 wiederholen können, dass die Jungs dann mit euch in 10 Jahren zusammensitzen können und sagen, ach ja, damals unser Sommermärchen 2.0 in Deutschland, das war was Schönes. Den Stab weitergeben, ne?
Hey Matthias, das war eine richtig schöne, lange und intensive Reise mit dir durch Brasilien. Tausend Dank fürs Mitnehmen und für das Realisieren von diesem Podcast. Ueli Schweizer hat uns ja in seine Ferienanlage eingeladen und ich finde, nach dieser ganzen Arbeit hätten wir uns da jetzt auch einen Urlaub verdient.
Ja, Isa, das kann ich nur zurückgeben. Da sind eine Menge schöner Emotionen und Erinnerungen wieder hochgekommen jetzt in den letzten 5 Folgen. Das war der 4. Stern. Euch da draußen ganz lieben Dank fürs Zuhören.
Der 4. Stern ist ein Kicker-Podcast. Projektmanagement, Benjamin Schmidt und ich, Isabella Fischer. Hosts, Matthias Dersch und Isabella Fischer. Autoren, Matthias Dersch und Isabella Fischer. Redaktionelle Mitarbeit, Recherche und Fact-Checking, Valentin Fackler, Konstantin Frieser, Benedikt Hoffmann, Jakob Kort, Maximilian Steiger, Moritz Bayer, Florian Dietrich, Matthias Dersch und Isabella Fischer.
Schnitt und Sounddesign, Tina Küchenmeister. Corporate Music, WeSound. Grafik, Yannick Kaukuris und Lisa Schwarm. Storytelling-Unterstützung, Jan-Philipp Wilhelm und Davide Bortot, ACB Stories. Redaktion Digital, Alexander Wagner und André Dersewski.
Wir danken allen Gesprächspartnern dieser Folge und des gesamten Podcasts.